habe den angegebenen Predigttext aus der Losung genommen und habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich eigentlich nicht fertig werde. Ich stehe hier heute mit einer nicht fertigen Predigt, aber ich habe gedacht, es ist, wie es ist. Wir lesen einmal den Predigttext, so wie er angegeben ist, Jeremia 29, Verse 1 bis 14. Wir können mitlesen. Dies sind die Worte des, heißt das jetzt Elberfelder? Ja, ne? Luther. Bei mir auch? Okay. Ich habe Luther 84. Ist auch egal. Ich lese einfach. Wenn man ein Wort ein bisschen anders sich anhört, dann seid ihr intelligent genug. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren. An die Priester und Propheten und das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jechonja und die Königsmutter mit den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren. Durch Eleasa, den Sohn Schaphans und Gemaja, den Sohn Hilkias und die Zedekia, der König von Juda nach Babel, sandte zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Das ist ein Text, wenn man den Zusammenhang nicht kennt, kann man ihn kaum verstehen. Deswegen gebe ich euch einen kleinen Abriss über die Zusammenhänge. Jeremia ist ein Prophet, der Sohn des Hilkia, eines obersten Priesters. Er beginnt seinen Prophetendienst im Jahr 627 vor Christus. In dem Jahr, als sein Prophetendienst beginnt, herrscht gerade König Josia. Und zwar im Südreich Juda. Ihr wisst, das Land war geteilt nach Salomo in Nord- und Südreich. Und man muss jetzt immer gucken, da laufen dann immer zwei Königsschienen parallel, Nord- und Südreich. Wir befinden uns jetzt in Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Josia. Josia ist Sohn und Nachfolger Amons. Der regierte 31 Jahre lang und der Josia regierte 31 Jahre. Das war der letzte König, der wirklich ungeteilt das tat, was richtig war vor Gott. Der wurde König, als er wie alt war? Acht war er. Ein kleiner Junge. Ne? Der Vater wurde ermordet und ein kleiner Junge wurde zum König. Als er 16 Jahre alt war, begann er von sich aus den Herrn zu suchen und kam zum Glauben, wie es damals möglich war. und fing dann als junger Mann an, in seinem Reich aufzuräumen. Er hat die ganzen Opferstätten abgebaut, er hat die Baalspriester auf ihren eigenen Altären verbrannt. Dann haben sie den Tempel renoviert und haben das Gesetzbuch gefunden, zufälligerweise. Das lag da wohl schon ewig irgendwo verstaubt in der Ecke. Dann haben sie das gelesen und er hat sich gedemütigt und er hat geweint vor Gott. Und Gott verspricht ihm, weil du das getan hast, wird nichts Schlimmes zu deinen Lebzeiten passieren. Und das Volk folgt seinem König, zwar nur äußerlich und nicht von Herzen, aber es ist so ein letzter Schein von Gottgefälligkeit in dem Land. Mit seinem Tod ist alles wieder vorbei und der Ungehorsam fängt wieder an. Und Jeremia begleitet jetzt, der Prophet begleitet mehrere Könige. Sein Dienst geht lange, der geht über 40 Jahre. Und er sagt dem Volk immer, immer wieder, wenn ihr Götzendienst treibt, wird euch Schlimmes geschehen. Das Reich wird zu Ende gehen, Jerusalem wird zerstört werden, ihr werdet weggeführt. Ja, und wie ist das so mit einem unliebsamen Propheten? Ja, es passiert ja auch nicht sofort etwas. Niemand hört darauf, ganz wenige. Die haben unter Josia auch wieder mal das Passafest gefeiert, was die ewig nicht gemacht haben. Josia wird dann in einem für ihn gar nicht gemeinten Krieg getötet. Kann man sich darüber streiten, ob es jetzt, warum auch immer, auf jeden Fall hat er sein Königtum in ordentlichen Verhältnissen beendet und Gottes Wort hat sich erfüllt, dass zu seinen Lebzeiten mit Jerusalem nichts Schlimmes geschehen ist. Im Bibellexikon steht, seine Regierung war wie der letzte Schein der Lampe Gottes in Juda. Ja, und obwohl das Volk ihm gefolgt war, hatte sich das Herz nicht geändert. Steht in Zephania und Jeremia 3. Daran sehen wir, dass es immer um das Herz geht und niemals um äußere Formen. Das Nordreich Israel war zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Assyrer aufgelöst. Ich habe hier so, das möchte ich euch mal zeigen, ein Bibelpanorama. Das habe ich vor vielen Jahren in der Jugend mal geschenkt gekriegt. Da ist so schematisch dargestellt, könnt ihr das sehen? So zwei Linien, Nord- und Südreich, mit den ganzen Propheten, mit den Königen, mit den Jahreszahlen. Also mir hilft das immer sehr, da kann ich richtig schön, kann man sich das mal, wenn man das sonst, man liest das ja nie so im Zusammenhang und schreibt sich die ganzen Jahreszahlen nicht auf, dass man das mal begreift, welcher König zu welcher Zeit und welcher Prophet und wie das alles abgelaufen ist. Hat mir geholfen. Also als unsere Geschichte hier passiert, da sind die 10 Stämme, die sich geteilt hatten, also abgespalten hatten, die sind bereits nicht mehr da. Die sind weggeführt und die haben sich in aller Welt zerstreut und sind jetzt erst dabei, nach Israel, wie wir so gehört haben. Weil das Volk nicht hört auf Jeremia, kommt es dann tatsächlich zu der ersten Wegführung. Es gibt eine erste und eine zweite Wegführung. Bei der ersten Wegführung wird das Königshaus weggeführt und alle qualifizierten Handwerker, Fachkräfte. Die anderen wollen sie nicht haben, die lassen sie da im Land. Der Prophet darf auch da bleiben, den wollen sie auch nicht haben in Babylon. Und in dieser Zwischenzeit, also ich sag mal so die Hälfte des Volkes, die Bessergestellten oder die Qualifizierten sind weg, in dieser Zeit schreibt Jeremia seinen Brief an diese Menschen, die in der Gefangenschaft sind. Und das ist dieser Brief, den wir hier an der Wand hatten. Wenn man in diese Geschehnisse weiter einsteigt, dann gerät man darüber mehr und mehr ins Nachdenken. Das sind ja Menschen gewesen wie du und ich und die Prinzipien wiederholen sich eigentlich immer. Wenn man die geschichtlichen Sachen begreifen will, muss man auch das Buch der Könige lesen, man muss die Chronik lesen. Ich habe mir mal einen Tag Jeremia vorlesen lassen, kann man so schön bei YouTube, das hat 4,5 Stunden gedauert. Und da kommt man zu Fragen. Also ich kam dabei zu fragen, worum geht es Gott eigentlich bei seinem ganzen Handeln an seinem Volk? Ist er auf einmal nicht mehr in der Lage, sein Volk zu beschützen? Wenn wir an den Auszug aus Ägypten denken, an die Wunder des Josua, als sie in das Land reingekommen sind, Gott ist doch nicht zu schwach, Gott hat Dinge getan, die ein Wunder nach dem anderen. Und jetzt auf einmal kommt da irgendein König an und führt die weg. Warum wird sogar das Heiligtum, der Tempel nachher zerstört? Warum lässt Gott gerade bei diesem Volk so unendlich viel Leid und Elend zu, bis hin zum Holocaust im Dritten Reich? Hat Gott keine Macht, das zu verhindern? Und selbst heute herrscht ja in Israel nicht wirklich Frieden. Die werden jeden Tag gepiesackt von den Palästinensern. Es gibt auch dort auch immer noch viele Dinge in dem Volk, die Gott auch heute nicht gefallen. Wir Christen neigen oft dazu, dass wir Israel so ein bisschen glorifizieren. Da leben auch viele Menschen, die nicht an Gott glauben und die schlimme Dinge tun. Das muss man auch mal so sagen. Und das gefällt Gott bis heute nicht. Und wenn wir in den Predigtext nochmal hineinschauen, weiß nicht, Benjamin, machst du den nochmal ran? Dann fällt förmlich auf, dass Gott es selber war. Guck mal Vers 4. Die ich habe wegführen lassen von Jerusalem gen Babel. So spricht der Herr. Ich habe sie wegführen lassen. Also Gott gibt dem Nebukadnezar einen Auftrag, sein Volk wegzuführen. Gott bestraft sein Volk durch einen fremden König. Der ist nicht zu schwach, der Gott. Nein, er hat es sogar in Gang gesetzt, diese Sache. Es ist die Strafe für Götzendienst. Abgötterei. Hätten sie es besser wissen können? Hätten sie es anders machen können? Ja. Sie haben so viele Wunder erlebt als Volk. Sie sind von Sieg zu Sieg geeilt, solange sie bei Gott geblieben sind. Und dann kommt diese Zeit der Könige so ein ständiges Auf und Ab. Wenn ihr das mal lest, ein guter König, dann werden die Opferhöhen abgebaut, schlechter König, alles wieder beim Alten. Das geht immer hoch und runter. Und damals, dann gibt es immer wieder Propheten und die warnen und bitten. Hört auf damit, Gott will euch nichts tun. Er liebt euch, er will euch alles geben. Und was machen die Menschen? Sie beten Dinge aus Stein, aus Holz an. Sie öffnen sich den Götzen der Völker, die sie eigentlich vertreiben sollten. Wir hatten am Mittwoch in der Bibelstunde, nicht diesen, sondern den davor, da hat Glenn uns etwas gezeigt über Bibelverständnis, die sieben Ws. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt alle zusammenkriege. Wer hat das geschrieben? Warum hat er das geschrieben? An wen ist das geschrieben? In welcher Zeit ist das geschrieben? Zu welchem Zweck ist das geschrieben? Das ist ein Brief, den Jeremia einer ganz bestimmten Gruppe in einer ganz bestimmten Zeit geschrieben hat. Und für uns ist es heute so, wir müssen jetzt überlegen, wo gibt es Parallelen? Ist das für uns anwendbar? Also mit dem Bibelverständnis ist das manchmal so eine Sache. Man kann nämlich auch viel dummes Zeug damit machen. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, Vergleiche zu treffen in der Zeit damals und in der Zeit heute. Auch heute, wir haben Gottes niedergeschriebenes Wort haben wir in der Hand. Wir können frei darüber verfügen. Wir wissen ganz genau, was Gott von uns will. Es ist dir gesagt, Mensch, was der Herr will, ne? Haben wir heute alles. Wir haben in der Textlesung gehört, Matthäus, wie wir uns verhalten sollen. Es ist ja alles da. Und was machen die Menschen heute? Gott hat uns eine wunderbare Welt gegeben, die uns ernährt, selbstreinigend, selbstreparierend. Und was machen die Menschen? Sie machen sie kaputt und sie sagen noch, ja, ist ja zufällig entstanden. Was ist denn das für eine Ehre? Welche Ehre wird Gott da gegeben? Gar keine. Man trampelt darauf herum. Menschen, die alle Geschöpfe Gottes sind, töten sich gegenseitig. Also wir befinden uns in einem Zustand ähnlich wie damals. Und auch wir haben einen Brief bekommen, die Bibel, mehrere Briefe. Und da steht auch ganz genau drin, was passieren wird. Gott wird wiederkommen. Und er wird die Menschen, die an ihn glauben, die wird er holen, die wird er zu sich nehmen. Und das, die Wohnung für uns, die ist bereits fertig. Das sagt er uns. Und die Menschen, die es hören und doch nicht glauben, denen wird es so gehen wie damals den Leuten. Die erleben dann, dass Gott auch zu seinem Wort steht, auch in den nicht angenehmen Dingen. Die Frage ist, also ich habe hier mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben, Darwinismus. Gott schuf die Erde und die Menschen sagen, es ist aus Zufall entstanden. Da tritt man Gott richtig in den Arsch. Gender, Humanismus, Religionsvermischung ist heute aktuell wie nie. Der Koran und die Bibel nebeneinander auf der Kanzel. Was mag Gott darüber denken? Atheismus, es gibt gar keinen Gott. Oder Okkultismus begegnet mir immer häufiger. Selbst in der Arbeitswelt. Pendelbrett, Kettchen und dann stehen sie da, stecken sich einen bunten Stein in die Tasche für den Tag, damit sie wissen, wie der Tag so wird. Ist alles da heute. Bibelkritik, aktuell wie nie. Was mag Gott darüber sagen? Nur ist die Frage, wie sollen wir damit umgehen in der heutigen Zeit? Dieser Brief gibt ja eigentlich eine Anweisung damals, wie die Menschen sich in der Gefangenschaft zu verhalten haben. Das ist eine Frage, die auch bis heute für uns gilt. Wie haben wir uns in dieser Welt zu verhalten? Hier geht es um praktische Dinge. Häuser bauen, Gärten pflanzen, Früchte essen. Also wir dürfen auch ein Leben leben. Frauen nehmen oder heiraten, Kinder bekommen. Wir dürfen auch tatsächlich ein Leben leben. Es gibt immer so Extreme, ne? Es gab Zeiten, da haben die Menschen sich in Klöster verschlossen und haben allem abgeschworen, hat aber auch nicht wirklich funktioniert. Die größten Ferkeleien sind in den Klöstern passiert. Tja, wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Warnung vor Götzendienst taucht schon wieder auf. Vor falschen Propheten. Ne? Jeremia sagt, ihr habt Leute unter euch, die erzählen euch was im Namen des Herrn. Das stimmt nicht, ich habe die gar nicht geschickt. Und das passiert auch bis heute. Und wir haben nur ein Prüfkriterium, das ist die Bibel. Wenn wir uns die wegnehmen lassen, dann haben wir nichts mehr. Nur noch eigene Gedanken und die eigenen Gedanken können uns täuschen. Wir sollen für die Stadt, in der wir leben, also unser Umfeld, sollen wir das Beste suchen. Das passte so wunderschön, das geschieht immer wieder, dass das so schön zusammenpasst im Gottesdienst, mit der Liebe, was wir erst gehört haben aus Matthäus, die Textlesung. Wenn die Menschen sich alle so verhalten würden, wisst ihr, wie wunderbar das wäre? Wenn einer darauf achtet, dass es dem anderen gut geht, dann geht es irgendwie allen gut, ne? Weil wenn das natürlich nur einer so macht, dann ist es doof, dann hat er bald nichts mehr, ne? Aber das Prinzip haben wir erkannt. Und wenn wir versuchen, an den Stellen, wo wir eingesetzt sind, wenn wir da zum Guten mitdienen, es ist schon ein gewaltiger Unterschied auf Arbeit, wenn du mit einem wohlmeinenden Menschen zusammenarbeitest oder in der Nachbarschaft oder mit einem wohlmeinenden Menschen, der dir auch immer hilft und fragt mal, wie geht's dir und so. Es ist ganz anders, als wenn man da Egoisten hat. Wir sollen beten für die Stadt, auch für die Oberen, auch sogar für die Regierung sollen wir beten. Das fällt mir ganz so schwer, muss ich sagen. Aber es ist der richtige Umgang, weil Gott es sagt. Weil auch diese Menschen eine unwahrscheinliche Verantwortung tragen, wie damals die Könige, und das Volk folgt ihnen ein Stück. Wenn die Regierung schlimme Dinge tut, läuft das Volk hinterher. Die Zahl 70, die da auftaucht, die 70 Jahre, damals waren es wirklich 70 Jahre und für uns ist es als als Vollzahl gemeint, bis die Zeit erfüllt ist. Und auch für uns werden sich die Dinge erfüllen, die Gott vorhergesagt hat. Gott hat Gedanken des Friedens mit den Menschen. Er will nicht, dass irgendwer verloren geht. Deswegen wartet er auch noch. Deswegen zieht sich diese Endzeit auch so, weil es immer noch Menschen gibt, die tatsächlich umkehren und zum Glauben kommen. Und es ist Freude über jeden Einzelnen, bei dem das geschieht. Und wenn ihr in euer Umfeld, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber bei mir geht es so, ich freue mich zwar auf den Himmel, ich möchte auch gerne hin, aber ich habe denn so viele Menschen, an die ich denken muss, von denen ich weiß, sie sind noch nicht gerettet. Und dann bin ich doch froh über jede Chance, die sich noch auftut, dass sie vielleicht doch mitkommen. Und ich versuche sie dann irgendwie zu erreichen. Das ist so ein, ja, und es ist gut, dass Gott den Endpunkt setzen wird und nicht wir, weil wir gar nicht weise genug sind. Wir können ja nur von unserem Standpunkt aus gucken. Und dann geht es da um dieses von ganzem Herzen suchen. Das hängt da hinten auch. Das ist ein Punkt, der für mich wirklich entscheidend wichtig ist. Wenn jemand wirklich Gott sucht, wirklich von ganzem Herzen, dann findet er ihn. Dann findet er ihn. Menschen, die ihn nicht finden, suchen nicht von ganzem Herzen. Dann gibt es irgendwelche Ecken, die man für sich behalten will, dann will man, oder man ist nicht ehrlich vor Gott. Unehrlichkeit, Gott weiß ganz genau, was in deinem Herzen vorgeht. Besser als du selber, und wenn du es nicht aussprichst, dann bist du nicht ehrlich vor ihm. Und dann passiert auch nichts. Aber er wird die wirklich wollen, die ihn wirklich suchen, die wird er raussammeln. Und das nächste große Ereignis, was wir erwarten, ist die Entrückung der Gläubigen. Und Gott weiß, wer zu ihm gehört. Das weiß auch kein anderer von uns über den anderen. Das entscheidet Gott, nicht wir. Das ist auch gut so. Gott entscheidet das. Die ihn von Herzen gesucht haben, die werden teilhaben. Die letzten vier Verse, die kann man eins zu eins in die Zeit heute übertragen. Da gibt es auch im Neuen Testament ähnlich klingende Sachen, will ich jetzt nicht unbedingt lesen, wissen wir alle. Eigentlich wollte ich euch mal ein Stückchen mitnehmen in die Geschichte, dass man merkt, dieses Auf und Ab, dass Gott immer wieder mahnt und bittet und bettelt und ergibt und er macht und er tut, und die Menschen stehen davor und wollen größtenteils doch nur die bösen Dinge tun. Und dann gibt Gott auch Gericht. Ich musste auch, als wir vorhin den Namen von Benjamins Sohn gehört haben, den Noah, auch das steht schon geschrieben, es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Das Ende der Welt wird so sein. Die Menschen werden denken, es geht ewig so weiter, und es wird nicht ewig so weitergehen. Gott wird einen Endpunkt setzen und er kommt wieder. Und wir haben es schriftlich, wir wissen es. Und ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich vermute, dass es nicht mehr ewig lange dauert. Ich kann natürlich den Zeitpunkt nicht bestimmen, das kann ich nicht. Dürfen wir auch nicht. Aber es ist mir wichtig, dass wir die Dringlichkeit verstehen, uns darauf vorzubereiten. Und dann kann man alles andere tun. Und auch an diesem Leben darf man teilnehmen. Man darf Freunde haben, man darf Familie haben, man darf Häuser bauen, all diese Dinge, das dürfen wir tun. Wir müssen nicht alle bösen Dinge mitmachen in dieser Welt. Wir sollen uns natürlich ein Stückchen abgrenzen, Liebe üben, demütig sein vor Gott. Amen.